Werbung.
So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speed Learning für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speed Learning.
Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name?
Markus Brieauf.
Alter?
58.
Ist schon ein ordentliches Alter, ne? Man kriegt immer einen Schreck, ne? Ich bin ein bisschen jünger, aber ich muss auch, wann ist das alles passiert?
Ach, meine Mutter sagt immer noch Junge, also insofern.
Ja, aber ich weiß nicht, ob du die Situation beim Essen gehen kennst, wenn alle geduzt werden, auf einmal wirst du gesiezt.
Das kenne ich auch von Auftritten und das, muss ich sagen, war eine schlimme Erfahrung früher mit meiner Partyband, wenn du dann irgendwie so ins Publikum guckst und denkst, ach, was für hübsche Mädchen, und dann kommt eine nach vorne und sagt, entschuldigen Sie.
Geburtsort?
Essen.
Beruf?
Grafiker, Kommunikationsberater.
Hast du Hobbys und wenn ja, welche?
Eins. Na, eigentlich zwei. Das zweite Hobby hat im Moment gerade Pause, es ist das Thema Hunde. Das Haupthobby ist aber definitiv die Musik.
Und ich glaube sogar in mehrfacher Hinsicht, da sprechen wir auch später drüber. Hast du sowas wie ein Lebensmotto?
Also es gibt so wechselnde. Es gab mal einen Spruch von Groucho Marx, den finde ich sehr schön. Ich habe meine Prinzipien. Wenn sie Ihnen nicht gefallen, habe ich auch noch andere.
Eigentlich hat es was verdammt Kluges, weil manche Dinge ändern sich ja auch. Also wenn ich jetzt gerade auf mich schaue, ich weiß nicht, dir geht es vielleicht ähnlich, die letzten 3-4 Jahre haben sich bei mir auch schon Dinge etwas geändert.
Absolut, absolut. Das ist eine der Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren wirklich ganz massiv gemacht habe, dass ich heute Dinge kritisch betrachte, die ich vor vielleicht 5 Jahren für absolut in Stein gemeißelt hielt, wo ich gedacht hätte, da kriegt mich nie was von weg, von dieser Ansicht oder von dieser Einschätzung oder von dieser Bewertung oder so. Da hat sich schon manches verändert, ja.
Oder wenn der eigene Wertekompass, den man so hat, der eigentlich so fest ist, auch irgendwie nicht mehr mit dem Außen übereinstimmt, ne?
Ja, wobei das ja bei einem Kompass ist es ja eigentlich so, das ist immer die Frage, guckt man dann auf die Nadel oder guckt man auf die quasi eingezeichneten Koordinaten? Wenn du auf die Koordinaten guckst, verschiebt sich das immer wieder, natürlich, ja, weil du dich drehst und wendest und so.
Und bewegst, ja klar.
Ja, aber wenn du auf die Nadel guckst, bleibt eigentlich alles gleich und nur die Umgebung verändert sich.
Die Menschen, das stelle ich jetzt mal ein bisschen anders, die mit dir Musik machen, was meinst du, sagen die über dich? Was macht dich aus?
Ich glaube, die schätzen, dass ich das mit sehr viel Engagement mache und auch mit sehr viel Hingabe und dass man das, ich finde, hoffentlich oft, aber auch immer wieder mal merkt an den Resultaten, also an den Songs, die ich schreibe, an den Texten, die ich schreibe. Ja, und das geht dann eigentlich durch, würde ich sagen, auch bis hin zur Performance, also zum Aufführen von Musik und natürlich auch zu dem ganzen Marketing drumherum, was heute zu jeder Band auch dazugehört. Also mit Engagement die Sache zu machen, es ernst zu nehmen, es mit vollem Einsatz zu machen, zu versuchen, das Maximum dessen rauszuholen, was möglich ist unter den beschränkten Rahmenbedingungen, die man halt als Amateurmusiker hat.
Markus Brieauf aus Nierstein ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. In Essen geboren, er macht Musik, das wird später Thema sein hier im Talk bei Antenne Mainz. Ich spreche mit Markus Brieauf. Ich habe jetzt gerade den Geburtsort, das hatte ich völlig verdrängt. Das heißt, da kommt dann auch diese Fußballleidenschaft bei dir her. Das heißt, während andere Bundesliga schauen, schaust du was?
Dritte Liga, sehr okay. Häufig, ja. Rot-Weiß Essen war jetzt kurz davor, in die zweite Liga aufzusteigen, aber es wird wohl nicht mehr klappen. Eine ganz theoretische Chance gibt es noch jetzt am letzten Spieltag, kommendes Wochenende, aber ich rechne nicht damit.
Und das wird so früh gesetzt im Leben, ist das so?
Ich weiß es auch nicht. Also es war schon so, dass in der Zeit, als ich angefangen habe, mich so für Fußball zu interessieren, wie das ja bei vielen Jungs so ist, so mit 5, 6, da war ich schon nicht mehr in Essen. Da war ich schon in Nierstein. Aber zu der Zeit hat Rot-Weiß Essen halt auch ausgesprochen eine gute Mannschaft gehabt und sehr prominente Spieler und dadurch eben auch immer wieder mal für Schlagzeilen gesorgt und ist mal in der Sportschau aufgetaucht und so. Und deswegen habe ich da vielleicht auch einen Bezug zu bekommen. Also nicht, weil ich sozusagen als kleines Kind da schon auf dem Trainingsgelände an der Hafenstraße rumgestromert wäre oder so, das alles nicht. Und ich war jetzt auch nie ein aktiver Fußballer, abgesehen von einem Jahr hier beim VfR Nierstein. Aber das war schon eher sozusagen indirekt vermittelt. Ich wusste halt, dass ich aus Essen komme und dann habe ich es eben in den Medien wahrgenommen und es war mir sehr sympathisch. Und seitdem ist Rot-Weiß Essen schon ein besonderer Verein für mich gewesen. Und jetzt bin ich vor 2 Jahren, als die Chance da war, dass Rot-Weiß Essen von der 4. in die 3. Liga aufsteigt, habe ich gedacht, boah, das finde ich so spannend. Jetzt werde ich Mitglied. Und seitdem bin ich Vereinsmitglied.
Wo, es hat schon was, weil man kann sich mit gar nicht so vielen Leuten austauschen, ne? Wenn man in Nierstein sitzt.
Ja, aber dafür sind ja dann auch die sozialen Medien gut. Also auf Facebook oder Twitter oder so gibt es schon viele RWE-Fans und auch entsprechende Gruppen und so.
Ja, an mich geht's gar nicht. Also das heißt, ich gucke natürlich, wo Mainz in der Tabelle steht, aber das ist tatsächlich auch schon meine Berührung mit Fußball.
Mainz ist, muss ich sagen, so mein zweiter großer Lieblingsverein. Also das kommt kurz danach, würde ich sagen. Und ich verfolge das jetzt auch gerade mit großer Begeisterung, was der Bo Henriksen da als Magier sozusagen mit Mannschaft und Publikum und Stadt anstellt. Das ist schon toll.
Na, das ist natürlich, sage ich mal, wenn es um irgendwas geht, wird es natürlich auch spannender. Das kann ich schon nachvollziehen. Und das ist natürlich, egal ob es oben in der Tabelle ist oder unten, ja, hat es natürlich, ich kann es nachvollziehen. Und es ist, das sage ich jetzt als absoluter Nicht-Fußballer, wenn Mainz gewinnt, ist das natürlich schon eine tolle Atmosphäre im Stadion.
Ja, und auch in der Stadt. Also ich finde, man spürt das dann auch in der Stadt. Also jetzt gerade die letzten Wochen hat man schon gemerkt, dass die gesamte Stadt so ein bisschen auch mitgefiebert hat. Selbst die Leute, die vielleicht nicht Fans sind oder nicht ins Stadion gehen oder das Spiel live im Fernsehen gucken oder sowas. Auch die haben, glaube ich, mitgefiebert und der Mannschaft gewünscht, dass sie Erfolg hat.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Markus Friauf. Er ist Musiker, er kommt aus Nierstein. Markus Friauf ist mein Gesprächspartner hier bei Antenne Mainz. So, jetzt wissen wir schon, wie du zum Fußball gekommen bist, aber wie bist du denn zur Musik gekommen?
Ja, da muss ich auch selber mal kurz überlegen. Also ich habe angefangen, Gitarre zu spielen, als ich 7 Jahre alt war. Und meine Eltern wollten eigentlich gerne, dass ich Klavier lerne. Es hat mich irgendwie nie interessiert, muss ich sagen. Später habe ich es bedauert, weil eine gesunde Klavierausbildung wäre sicherlich was, wovon ich in den Jahren später an vielen, vielen Punkten hätte profitieren können. Naja, jedenfalls habe ich als 7-Jähriger plötzlich dann gesagt, ich will Gitarre lernen. Und meine Eltern haben schnell gemerkt, dass das jetzt nicht nur so ein Modetrend war, sondern dass ich das wirklich ernsthaft wollte und haben dem dann auch überhaupt nicht im Weg gestanden. Im Gegenteil, haben mich unterstützt und dann habe ich 5 Jahre lang Gitarrenunterricht gehabt bei einem wunderbaren, mittlerweile schon reichlich alten Gitarrenlehrer hier aus Nierstein, Ernst Förster. Grüße, lieber Ernst, falls du das hören solltest. Vielen Dank für deinen tollen Unterricht. Er hat mir 5 Jahre lang alles Mögliche beigebracht, klassische Gitarre, aber auch Liedbegleitung, alles Mögliche. Und nach 5 Jahren hat er gesagt, Magus, ich glaube, du brauchst eine neue Gitarrelehre. Ich kann dir nichts mehr beibringen.
Schluss, geh nach Haus.
Genau. Genau. Dann bin ich auf die Jugendmusikschule in Niederolm gegangen, habe da noch 3 Jahre Unterricht genommen bei einem sehr, sehr großartigen, leider 2012 schon verstorbenen Liedermacher namens Bernd Kuretitsch. Ein wunderbarer Mensch, ein genialer Gitarrist, ein genialer Songschreiber. Und nach diesen 3 Jahren hat er dann gesagt, ich glaube, du musst mal eine Band gründen. Und hat mich auch so ein bisschen vor die Tür geschoben.
Das heißt, du ausgelernt, jetzt mach was draus, ne?
Genau, ja. Join a band and see the world.
Ja, manchmal ist es ja auch so, dass du irgendwie mit etwas gelernt hast und dann musst du halt auch anfangen und deine Erfahrungen sammeln. Ja. Wie kommt es an? Und hast du denn auf ihn gehört und eine Band gegründet?
Ja, das hat dann noch ein paar Jahre gedauert. Also ich habe dann erstmal so hier im Bereich der evangelischen Kirche, wo ich zu der Zeit ehrenamtlich sehr stark aktiv war, versucht, was zu starten mit ein paar Leuten aus meiner damaligen Clique. Da haben wir so mehrere Jahre quasi nur vor uns hingekrebst und relativ wenig zustande gebracht, wie das ja vielen Schülerbands so geht. Da ist man ewig lange in irgendwelchen Kellern vergraben und übt und spielt und hat zwar viel Spaß, aber es kommt nicht irgendwie was raus, was mit Auftritten oder so umsetzbar wäre. Und ja, dann kam so der Punkt, wo ich dann schon dachte, okay, das wird es dann doch wohl gewesen sein. Eine größere Perspektive bot sich da nicht. Und dann kam meine erste eigene Band zustande, ganz überraschend, weil nämlich von den Leuten, mit denen ich damals in dieser evangelischen Jugendband gespielt habe, 2 eine Klassenkameradin hatten, die gesagt hat, ich habe ein paar Lieder geschrieben und würde die gerne beim Schulfest aufführen. Wollt er mit mir zusammen das machen? Und dann haben die gesagt, oh, alleine kriegen wir es nicht hin. Wir fragen mal den Markus, ob der mitmachen will. Und dann haben wir uns unterhalten und haben gesagt, wir reden dir das aus. Wir haben da keine Lust zu. Und dann haben wir uns mit ihr getroffen und sie hat uns die Songs vorgespielt und dann haben gesagt, okay, es klingt ja eigentlich gut, machen wir doch. Dann haben wir eine Band zusammengestellt, einfach nur für diesen einen Auftritt beim Schulfest. Und diese Band hatte den etwas skurrilen Namen Total Heftig. und war hier in Rheinhessen so von 88 bis 94 oder 93 durchaus ein Local Hero, würde ich mal sagen. Also wir haben eine ganze Menge Auftritte gespielt bis hin zum Open Ohr Festival auf der Zitadelle in Mainz und das war eigentlich schon ganz erfolgreich. Das war so ein bisschen, sag mal, Soul-Pop. Und ich habe damals auch eigene Songs geschrieben. Und das ist sehr witzig, weil diese Songs danach, also die Band hat sich dann, ich glaube 93 war es, aufgelöst. Und danach sind diese Songs in der Versenkung verschwunden, in irgendwelchen Schubladen. Und jetzt, als ich meine neue Band gegründet habe und wir auch wieder auf das Thema eigene Songs kamen, fielen die mir wieder ein. Und tatsächlich haben wir festgestellt, dass es 3, 4 davon gibt, die sich auch wunderbar bei der neuen Band einsetzen lassen und die qualitativ nach heutigen unseren eigenen Bewertungsmaßstäben dem noch genügen.
Ich musste gerade überlegen, ob du deiner Zeit voraus warst mit dem total heftig, aber es ist super heftig gewesen, weil ich hatte das gerade mit Star Wars in Verbindung gebracht. Jar Jar Binks.
Okay, da bin ich nicht so firm drin.
wo kommt also Namensgebung? Habt ihr einfach so, ja, war
die Namensgebung,
Zeitgeist, ne?
Nee, noch nicht mal. Resultierte einfach daher, dass einer der Songs, die Moni damals geschrieben hatte, total heftig hieß. Und das war alles mit ziemlicher Zeitnot. Wir haben uns irgendwie, ich weiß nicht, 4 Wochen vor diesem Schulfest zusammengetrommelt und dann mussten wir halt schnell einen Namen wählen und dann haben wir das genommen.
Boah, ich liebe ja diese Geschichten, wenn man sich vornimmt, wir machen das jetzt, um jemanden das auszureden und dann kommt man mit dem Gegenteil raus. Ich liebe das, wenn das Leben zuschlägt. Ja.
Ja, das war wirklich sehr kurios und witzigerweise ist es auch so gewesen, dass wir da, also beispielsweise habe ich durch diese erste Band einen Saxophonisten kennengelernt, mit dem ich danach 15 Jahre lang super, super, super dick befreundet war und wir haben im Duo auch ganz viele Auftritte für die Stadt Mainz gemacht, haben praktisch jeden Empfang des Bürgermeisters gespielt, von Hermann Josef Weil über Jens Beutel bis zu, ich weiß gar nicht, wer noch alles. Also ganz viele.
Es fehlt Nino Hase, oder was?
Ach nee, da waren wir dann nicht mehr da. Aber wir haben ganz viel gemeinsam gemacht und auch sind auch zusammen in Urlaub gefahren und so, waren ganz, ganz dicke Freunde. Und das ist nur entstanden durch diese Tatsache, dass er eben als Saxophonist auch bei dieser Schülerband damals mit dabei war. Also ganz tolle Begebenheit oder ganz tolle Wendung, wie sich das so entwickelt hat.
Und gleich geht's weiter im Gespräch mit Markus Friauf. Markus Friauf ist mein Gesprächspartner hier bei Antenne Mainz. Wir sprechen unter anderem heute hier im Talk über seine neueste Band und vieles mehr. Also ich glaube, fast jeder in Rheinhessen könnte dich schon mal auf der Bühne gesehen haben. Ich glaube, da kommen wir auf eine ganz hohe Quote.
Das mag sein. Den allermeisten dürfte es nicht bewusst sein. Und das liegt jetzt vielleicht weniger an mir, dass ich so unscheinbar wäre oder so, sondern einfach daran, dass ich festgestellt habe, in den 32 Jahren, in denen ich bei Online, der doch recht bekannten Partyband in Rheinhessen gespielt habe, ist mir aufgefallen, dass ganz viele Leute im Publikum zwar die Band kennen und jede Woche da sind, aber uns als Personen nicht so wirklich wahrnehmen.
Wahrscheinlich, weil, also die Band muss natürlich gut sein, das ist gar keine Frage, aber aufgrund dessen, dass es eine Coverband ist, wird natürlich was anderes transportiert, ne?
Ja, also es ist schon so, dadurch, dass das eben eine Top-40-Band, sagt man ja auch, ist, also die Top 40 oder 50 Songs der Charts, der Hitparaden spielt. Dadurch ist der Fokus natürlich sehr stark auf Liedgut, was die Leute sehr gut kennen und mitsingen können. Und das verringert schon mal die Aufmerksamkeit gegenüber dem, was da auf der Bühne passiert. Dann ist es natürlich auch so, da darf man sich auch nichts vormachen, diese Partybands haben natürlich auch keinen, also diese Auftritte haben nicht konzertanten Charakter, sondern das ist im Grunde Hintergrundmusik, was ja auch nichts Ehrenrühriges ist. Ja, ich finde da gar nichts problematisch bei. Aber das ist so ein bisschen, ich nenne es oft musikalische Deko für Veranstaltungen, für Stadtfeste, Weinfeste, was auch immer. Und dann ist natürlich klar, dass man da nicht so genau sich mit der Band beschäftigt, wie man das vielleicht tut, wenn man sagt, ich bin Fan von, keine Ahnung, Genesis und gehe auf ein Live-Konzert von Genesis und sehe dann, oh, die haben diesmal Background-Sängerinnen dabei oder oh, der Gitarrist ist ein anderer oder so. Ja, das ist.
Oh, da ist was schiefgegangen. Ich weiß genau, wie das klingen muss. Ja, ist doch tatsächlich so. Ja, das ist, was gar nicht schlimm ist, weil das ist ja oft beim Live-Erlebnis sogar das Tolle. Wir haben was gemeinsam, denn wenn ich überlege, so eine Coverband hat so ein Programm, das sie abspielt und wenn du halt durch die Republik fährst und Radio hörst, dann stellst du halt fest, ja, im Radio gilt das auch. Ne? Da wird ein, zumindest musikalisch, nicht inhaltlich, musikalisch wird ein Programm abgespielt, was natürlich für ein Massenpublikum ist.
Ja, absolut, absolut. Und das ist auch wirklich nur ein, ich weiß nicht, wie das bei den Radiosendern ist, je nach Sparte sicher unterschiedlich stark ausgeprägt, aber bei der Partyband war es schon so, auch aus diesem Massengeschmack ist es natürlich nur ein winzig kleiner Ausschnitt. Also sozusagen nur die Kirsche auf der Sahne, auf der Torte, so, ja, also die absoluten Top-Hits. Wir hatten schon manchmal Diskussionen damals, wenn ich mal gesagt habe, hier, lass uns doch von Bryan Adams mal was anderes spielen als nur Summer of 69. Der hat so viele gute Songs und auch Songs, die stilistisch uns total gelegen hätten oder so. Und das war dann schon schwierig, weil dann eben so der Einwand kam, na, die Leute wollen halt immer nur das aller bekannteste hören.
Ist tatsächlich, also so wird im Radio auch argumentiert und das kann ich jetzt für unseren Sender sprechen, wir haben nicht diese Heavy Rotation, die man so sagt. Mhm. Das heißt, du hörst jetzt nicht irgendwie einen Song 10-mal am Tag, sondern wir treten da bewusst ein bisschen auf das Bremspedal, weil es soll halt wirklich dauerhaft hörbar sein und wenn du halt immer dasselbe um die Ohren kriegst, also ich kann es nicht mehr ertragen und es gibt viele Konkurrenzsender, wo ich wirklich wegschalten muss nach 20 Minuten, weil ich habe keine Lust mehr.
Ja, das muss ich auch sagen. Ich hatte das auch teilweise in der Zeit, als ich die Partyband gemacht habe, auch bei Künstlern, die ich eigentlich mochte, dass ich dann wirklich dachte, boah, ich kann es nicht mehr hören.
Ich warte immer, wann kommt Roxette? Also wenn eine Coverband spielt, wann kommt Roxette? Und ich werde nie enttäuscht.
Ja, das ist nun gerade ein bisschen doofes Beispiel, weil das so zu den positiven Überraschungen gehört, die ich in den 30 Jahren Coverband-Arbeit.
Ich bin Konsument, ich bin jetzt auf der anderen Seite, ich darf das.
Ich habe Roxette immer sehr geschätzt und finde, das war ein eleganter Pop-Stil, der aber trotzdem so Gitarren in Parts hatte, die für Gitarristen natürlich auch spannend sind und ein bisschen rockig klang manchmal und so. Das Einzige, was bei Roxette fürchterlich war, waren die Texte. Hello, you fool, I love you, come on, join the joyride. Alles klar.
Fertig.
Ja, und ja. Das ist auch so ein wichtiger Aspekt natürlich von dem Kurswechsel, den ich da vorgenommen habe, dass ich einfach irgendwann das Gefühl hatte, dass es eben nicht nur musikalisch Plastik, was da in der Popmusik heute so serviert wird, sondern auch inhaltlich. Also die Texte sind teilweise wirklich so unglaublich schlecht, auch mit ganz, ganz schlechtem Englisch. Und dann guckst du auf das Cover oder auf die Urheberangaben und siehst, ist ein Song, der besteht aus 4 Akkorden und den hat ein Team von 8 Songwritern geschrieben. Und 5 davon sind Native Americans. Und das ist sprachlich so unter aller Sau, dass meine Englischlehrerin mir das um die Ohren gehauen hätte.
Ja gut, die verteilen nur das Geld damit, ne? Darum geht's. Deswegen sind es 8.
Das kann gut sein, ja.
Das ist tatsächlich so ein bisschen. Und was das Fatale ist an der Musik, ist auch, wir haben ja wahrscheinlich, wenn du jetzt bei online die Playlist nochmal durchgehen würdest, sind natürlich wahrscheinlich viele 80er drin. Mhm. Es werden auch ein paar 90er drin sein. Und es wird dann aber immer dünner, ne?
Ja, genau. Also es war auch tatsächlich so, in den Anfangsjahren hatten wir Interpreten, von denen wir eigentlich immer was im Set hatten, weil einfach die über Jahre hinweg in kontinuierlicher Qualität gute Popmusik abgeliefert haben. Und heute ist es wirklich, zum allergrößten Teil sind es irgendwelche One-Hit-Wonder oder so Studioprojekte, die gar nicht als langfristige Band oder langfristige Zusammenarbeit von Künstlern angelegt sind, sondern das ist so, sind so One-Offs, also so Einweg-Hits. Und das ist natürlich auch was einem dann auch, wenn man dann allmählich so die 20er Jahre verlässt, also die Lebensalter, dann stört man sich doch an sowas, glaube ich, auch mehr als Teenie oder Twen oder so. Da ist einem das vielleicht egal.
Ich habe vor ein paar Jahren ein Interview mit, ich glaube, es war Neil Tennant von den Pet Shop Boys, die ja immer noch da sind und handwerklich immer noch genauso arbeiten wie in den 80er Jahren, der halt auch so festgestellt hat, dass sie die Letzten sind, die so übrig geblieben sind aus dieser Zeit.
Ja, das ist ja auch heute so, dass einige Bands wieder aktiv sind, die einige Jahre lang weg von der Bildfläche waren, wo man auch ganz deutlich merkt, da wird einfach Geld gebraucht.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Markus Frierhauf. Online, das ist nicht nur der Zustand, mit dem ich im Internet bin, sondern das ist auch der Name einer Band, die in Rheinhessen für viele Partys bekannt ist. Markus Frierhauf ist mein Gesprächspartner hier bei Antenne Mainz. Was ist denn das für ein Gefühl, wenn man auf der Bühne steht und merkt irgendwie, boah, dieses Cover-Zeugs ist nicht mehr meins? Das heißt, da kommt ja irgendwann der Widerspruch, dass man sagt, ich muss irgendwas ändern.
Ja, das ist ein ganz komisches Gefühl. Das ist so ein schleichender Prozess der Entfremdung oder das sich nicht mehr so ganz wohlfühlens bis hin zum Richtigen sich unwohl fühlen. Also das geht dann wirklich ganz schleichend, ganz langsam und das war nichts.
Es baut sich auf. Also es ist jetzt nicht so etwas, wo man einmal sagt, hier heute irgendwie,
nee, das geht
ich kann das nicht mehr.
Das geht nicht knall auf, weil das fängt mal mit einem Song an, wo man in der Probe beschließt, der muss jetzt geprobt werden. Wir hatten da dann auch, muss ich sagen, eigentlich immer wieder mal Diskussionen, was ja auch okay ist. Und es gab dann noch immer wieder so die Frage, wollen wir das machen? Und ich war, habe ich dann gemerkt, immer häufiger in der Position, dass ich gesagt habe, boah Leute, das ist doch wirklich ein Song, also der ist so banal, so trivial, so schlecht geschrieben. Den spielen wir jetzt und in 4-5 Wochen hauen wir ihn wieder raus, weil er dann wieder weg ist und wollen wir uns damit echt beschäftigen. Und das war dann allerdings einfach nicht so die Mehrheitsmeinung in der Band, immer öfter. Wenn das mal war, war das natürlich kein Problem. Aber wenn es dann eben immer häufiger vorkam, war das schon so ein Faktor, wo ich gedacht habe, puh, will ich meine Samstagabende, und das ist dann wirklich auch nicht nur der Samstagabend, sondern eigentlich die halbe Nacht, von 9 bis 2 Uhr damit verbringen, so Musik zu spielen, mit der ich persönlich nichts mehr anfangen kann. Und dieses Gefühl kam dann eben immer häufiger und hielt immer mehr an. Und das erschwert einem natürlich dann auch, solche Auftritte mit vollem Engagement und vollem Spaß und vollem Einsatz zu machen. Und das war mir schon auch immer wichtig, dass ich auch dachte, wenn ich auf der Bühne stehe, dann möchte ich auch gerne, dass die Leute, die da unten stehen, zumindest die Chance haben zu sehen, dass ich da voll dabei bin und Spaß habe. Wenn sie es dann nicht bemerken, weil sie sich damit gar nicht befassen, gut, Pech gehabt. Aber die Vorstellung, dass die hochgucken und denken, boah, der macht da einfach nur seinen Job und Dienst nach Vorschrift, das war mir immer unangenehm, das wollte ich nie. Und irgendwann war dann halt so der Punkt, wo ich dachte, okay, es läuft darauf hinaus, dass das so wirkt, weil es eben auch so ist, dass ich dann merkte, okay, so manche Plastik-Pop-Stückchen habe ich einfach nur runtergespielt, so, ja, weil ich damit nichts anfangen konnte.
Ich glaube, du meinst jetzt nicht, dass, ich meine, jeder hat mal Stimmungsschwankungen und manchmal ist man halt an so einem Abend nicht gut drauf, aber dann geht man halt trotzdem auf die Bühne und ist so professionell, dass man ein gutes Programm spielen kann.
Ja, das ist nochmal was anderes. Und wir hatten natürlich auch immer wieder mal Auftritte, wo jemand, auch immer wechselnd mal, gesagt hat, oh, heute geht's mir nicht gut oder heute bin ich irgendwie nicht so gut gelaunt oder habe keine Lust, irgendwie so vorne rumzuhüpfen und den Aff zu machen. Und da haben wir dann auch immer gesagt, okay, dann halte ich einfach ein bisschen zurück und dann haben die anderen ein bisschen mehr gemacht und wir haben das ein bisschen aufgefangen. Das gab es immer und das ist ja auch ganz normal. Ja, das ist so ein bisschen wie beim Fußball. Ha, da sind wir wieder beim Fußball. Dass eben die Tagesform eben auch immer mal schwankt und mal ist Toni Kroos etwas zurückhaltender und mal rennt er bei jeder Aktion vorne mit in den Strafraum.
Gibt es so einen Song, wo du wirklich dankbar bist, dass du ihn nicht mehr spielen musst?
Einige. Summer of 69, Like the Way I Do.
Wirklich, ist eigentlich schade, ne? Dass ein Song, aber ich kann es nachvollziehen, ich seppe das auch weg, wenn ich das höre, weil das ist für mich halt ausgedudelt.
Ja, und das ist noch einer von den guten Songs eigentlich.
Ja, es ist ein guter Song und ich mochte ihn damals auch sehr, aber ich habe ihn halt schon so oft gehört, dass ich mich, und das Ding an der Sache ist, manchmal möchte ich halt auch neue Dinge auch entdecken, gute neue Dinge entdecken.
Ja, das muss ich auch sagen. Also es war tatsächlich in den letzten Jahren, in denen ich bei der Partyband war, sehr selten, dass... Also es war häufig so, dass ich Songs in der Probe quasi einüben musste, die ich vorher nicht kannte. Aber nur ganz selten war es so, dass ich dachte, das ist ja mal eine geile Nummer.
Also Atemlos zum Beispiel noch, wahrscheinlich, ne?
Total. Ich erinnere mich noch, wo das so der Fall war, war der erste große Hit von Dua Lipa. Ich überlege gerade, wie der heißt. Weiß nicht mehr. Das war jedenfalls eine Nummer, wo ich dachte, boah, tolle Bassline, toller Groove, toller Hook, also tolle Melodielinie. Super Song. Aber das war eine absolute Seltenheit. Ja. Und das war natürlich dann schon auch so, selbst wenn das Songs waren aus einer Musikrichtung, die nicht so meine war, hat mir das dann schon Spaß gemacht, wenn ich den Song an sich überzeugend fand. Aber es war eben auch sehr, sehr oft dann so, dass ich dachte, nee, das gibt mir gar nichts. Und das hat natürlich schon auch mit der Vereinfachung der Strukturen in der heutigen Popmusik zu tun. Die Popsongs werden ja auch immer kürzer. Also ich weiß noch, als wir angefangen haben, so 90, 91, 92 mit der Coverband, da waren die meisten Popsongs irgendwie 3,5 Minuten. Und heute ist es so, dass du praktisch kaum noch was hast, was über 2,5 Minuten rausgeht. Ja, so.
Ist total verrückt. Auch da ist, glaube ich, das Radio wieder dran schuld, weil irgendwann hieß es mal, dass im Radio nur bis so 3,5 Minuten gespielt wird. Mhm. Ich bin aber mit dem Radio ja richtig sozialisiert worden als Jugendlicher. Und nein, also da lief John Miles und Music und, genau, und die Dire Straits mit Brothers in Arms. Ja. Nichts davon ist 3 Minuten.
Absolut.
Also ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Das heißt, das hat so eine Industrie, glaube ich, da so reingedrückt, um irgendwelche Formate zu machen. Nein, ich kenne das anders.
Ich glaube, dass das tatsächlich auch eine insgesamt eine wahrnehmungspsychologische Entwicklung ist. Also die Leute haben eine immer kürzer werdende Aufmerksamkeitsdauer. Du siehst diesen Effekt ja an ganz, ganz vielen Punkten. Videoschnitte von Videos sind heute so dermaßen schnell und auch von Filmen, auch Kinofilme. Ich gehe nicht mehr gerne ins Kino, weil die heutigen Kinofilme für mich, für meinen Geschmack einfach viel zu schnell geschnitten sind. Es gibt da keine Ruhephasen mehr, keine ruhigen Kamerafahrten. Bei Videos ist es dasselbe. Texte in Tageszeitungen werden immer kürzer.
Manchmal fehlt der Schluss.
Ich habe ein paar Jahre als freier Mitarbeiter für die Allgemeine Zeitung geschrieben und dann immer mehr gemerkt, mehr als 80 Zeilen brauchst du dir gar nicht ausdenken. Und dann wurden es irgendwann nur noch 70 und 60 und so, ja.
Ich sag dir gerade ganz böse, und manchmal fehlt der Schluss, wenn du die Zeitung guckst. Die merken noch nicht mal, dass sie mitten im Satz aufhören, weil es einfach weggestrichen wurde.
Weil so brutal gekürzt wird.
Ich nehme an, das ist im System halt irgendwie, aber sie sehen nicht, dass der Satz nicht fertig ist, der letzte.
Und in der Werbung hast du es auch, diesen Effekt. Und das verstärkt sich gegenseitig. Also mein großes Idol Bruce Coburn hat mal gesagt, "The trouble with normal is it always gets worse." Und so ein bisschen ist das hier auch so. Also das ist wirklich, glaube ich, eine Abwärtsspirale, die sich mit jeder Drehung nochmal neu beschleunigt.
Ich habe die Befürchtung, und dann kommen wir aber, dann drehen wir das mal wieder ins Positive, dass das nicht hier so klingt, als wenn alles negativ ist. Aber ich glaube, dass das Thema KI wird der Musik auch nochmal, der Musikproduktion, bös zusetzen, weil du heute natürlich schon Möglichkeiten hast, mit dem bestehenden Zeugs Sachen zu machen, die genauso klingen wie das bestehende Zeug, was aber nicht dazu führt, dass irgendwas Gigantisches Neues entsteht. Das ist aber bei dir ja ganz anders.
Völlig.
Denn wenn man natürlich Musiker ist und das liebt und jetzt sagt, okay, das jetzt mit der Coverband ist jetzt nicht mehr mein Thema, dann ist die Frage, was macht man damit? Und du hast was damit gemacht.
Ja, ich bin ausgestiegen und habe dann erstmal mich ein bisschen zurückgezogen und nachgedacht, was ich weitermachen möchte. Mir war eigentlich schon zu dem Zeitpunkt klar, dass es nicht so sein kann, dass ich einfach aufhöre, Musik zu machen. Und da es so ist, dass ich schwerpunktmäßig E-Gitarre spiele und auf der Akustikgitarre nicht so der Riesenvirtuose bin, war eben auch klar, das ist ein Bandinstrument und meine musikalische Zukunft wird weiterhin Bandmusik sein. Und ich hatte dann auf meinem Smartphone und auf meinem Computer schon seit langer Zeit so eine Playlist, wo ich einfach mal ganz viele Songs gesammelt habe, von denen ich dachte, die würde ich gerne irgendwie mal spielen. Das war dann durchweg etwas gitarrenorientiertere Musik, aber jetzt nicht unbedingt rockig im strikten Sinne, ganz unterschiedlich. Aber jedenfalls alle Songs, die so ein bisschen jenseits des Mainstream waren, von denen ich dachte, das wäre was, an sowas hätte ich Spaß. Und nach ein paar Wochen erholen und Wunden lecken, wie das so ist, war ja auch eine lange Zeit, 32 Jahre, sowas schüttelt man nicht so einfach mal aus den Kleidern, habe ich dann irgendwann gesagt, so jetzt gucke ich mal ein bisschen nach vorne und überlege mal, was ich machen will. Und der erste, den ich angerufen habe, war der Marc Schwarzmeier, den ich von der Coverband auch kannte, der da die letzten Jahre als Saxophonist mit dabei war, aber eigentlich ein super, super guter Keyboarder ist. Also auch als Saxophonist ist er super, aber ich finde ihn als Keyboarder eigentlich noch spannender. Naja, jedenfalls hatte ich mit dem vereinbart, dass wir ein bisschen in Kontakt bleiben, weil ich gesagt habe, ich mag dich gern und wir kommen super miteinander aus und ich würde gern weiterhin irgendwie mit dir musikalisch zusammenarbeiten. Und er hat es auch so gesehen, hat auch gesagt, ja, würde mich sehr freuen. Den habe ich dann kontaktiert und habe ihm diese Liste vorgespielt oder ihm die geschickt und gesagt, hör doch da mal rein, wäre das was, womit du was anfangen kannst. Dann hat er sich das angehört und wir haben drüber geredet und er hat gesagt, ja, coole Musik, finde ich alles sehr gut, klingt nach einem interessanten Ansatz, aber schöner wäre es mit eigenen Songs. Und dieser Satz, muss ich sagen, war so wie ein Startschuss oder ein Erweckungserlebnis, um es mal theologisch zu formulieren. Weil ich dann plötzlich gedacht habe, wow, eigene Songs.
Sowas Verrücktes, ne?
Ich habe seit 30 Jahren oder 35 Jahren keinen eigenen Song mehr geschrieben. Und dann dachte ich, das ist ja verrückt. Also, dass man mal jahrelang und nicht zu knapp für diese erste Band Songs schreibt und damit auch so gut klarkommt, dass die Band damals gesagt hat, ja, das ist cool, die Songs, die du schreibst, die können wir gut umsetzen, das passt und das genügt unseren Ansprüchen und so. Und dann hört man einfach damit auf. Ist ja ulkig. Und das ist mir vorher nie so bewusst gewesen. Das kam tatsächlich auch ein bisschen durch die Coverband. Als ich damit angefangen habe, war halt das Erlernen sozusagen, das Nachspielen von Gitarrenparts aus bekannten Rock- und Popsongs eine ganz neue Aufgabe. Das war was völlig anderes als dieses Selbstkreieren mit der Band, die ich damals hatte. Und das hat mich sehr gereizt, das Covern. Ich habe da auch wahnsinnig viel gelernt. Ich habe ganz viele neue Elemente irgendwie in mein Gitarrenspiel eingebaut, die ich durch dieses Nachspielen gefunden habe. Aber ich habe gleichzeitig auch ein bisschen die Fähigkeit verloren, selbst was zu kreieren. Und deshalb war dann eben wirklich die ganzen Jahre, da kam dann noch dazu, dass die Coverband eben dann auch sehr intensiv war und es war einfach gar keine Zeit, noch was anderes parallel zu machen. Aber ich habe dann tatsächlich gute 30 Jahre keine Songs mehr geschrieben. Und jetzt hat der Marc dann quasi das so wieder aufgeweckt und ich habe dann gedacht, okay, dann muss ich mir mal Gedanken machen, ob ich wieder eigene Songs schreiben möchte und ob ich es noch kann, ob sich das wieder aktivieren lässt. Und zu meiner großen Freude und Überraschung war das so. Also das ließ sich eigentlich relativ leicht wieder reaktivieren. Jetzt schreibe ich wieder eigene Songs.
Das heißt, wie muss ich mir das vorstellen? Man setzt sich da in das... Nein, ich bin ja ein großer Liebhaber von deutschen Liedermachern. Also da gibt es ja ein Beispiel, Reinhard May, der wirklich wie ein Uhrwerk eine neue CD macht alle 3-4 Jahre. Und das fand ich sehr spannend. Er sagt halt, er fängt am 1. September an zu schreiben und im November ist halt ist es fertig. Es ist ein Handwerk, sagt er.
Ja, also da muss ich sagen, da habe ich so ein bisschen eine differenzierte Einschätzung zu. Ich bewundere Leute, die das können und will das auch gar nicht kleinreden. Aber für mich ist es vielfältiger. Also ich glaube, ein Song besteht aus 5% Einfall und aus 95% Handwerk. Und die 5% Einfall, ich habe jetzt bewusst gesagt Einfall, weil ich dieses Wort so passend finde, es fällt etwas in mich hinein. Es fällt mir etwas ein. Das heißt, ich kriege eine Idee von außen irgendwo, von oben,
oder durchs Leben, ne?
Oder von der Seite, vom Leben, ja, wo genau. Auch immer her. Aber jedenfalls was, was ich nicht produziere, was ich nicht aktiv machen kann. Es gibt immer einen Aufhänger, einen Anlass und es können ganz unterschiedliche Dinge sein. Das kann eine Erfahrung sein, von der ich denke, das möchte ich jetzt gerne mal verarbeiten in einem Song. Oder es kann eine Meinung sein, von der ich denke, die muss unbedingt mal artikuliert werden. Es kann auch eine Szene sein, ein Bild, dass ich irgendeine ganz kleine, kurze Erfahrung, einen Eindruck bekomme, der mich beschäftigt, woraus dann was entsteht, was manchmal dann auch sich nochmal völlig verselbstständigt und eine ganz andere Wendung nimmt. Oder es kann auch eine Redewendung sein, ein Satz, eine Phrase oder irgendwas, was im Gespräch fällt, was mir hängen bleibt. Und das ist der Anfang. Das ist so ein bisschen wie ein, was soll ich sagen, wie so ein Angelhaken. Und daran sammeln sich dann, fast wie bei so einem Korallenriff, das ist ein besserer Vergleich, da setzen sich dann, lagern sich dann immer mehr Elemente dran ab und das ganze Ding wird immer größer. Und so fängt der Song dann auch an, Gestalt zu bekommen. Und dann kommt natürlich der ganze große Arbeitsschritt des Handwerks. Also das Dranfeilen, das Überlegen, was kommt in die erste, was kommt in die zweite Strophe. Habe ich noch genug Stoff für eine dritte Strophe? Wie vermeide ich, dass sich wieder Texte wiederholen? Wie mache ich einen Aufbau, einen Spannungsbogen und so weiter? Die ganzen auch eher handwerklich technischen Dinge des Songschreibens. Aber es gibt eben immer diesen einen Aspekt, dieses eine unverfügbare Element, dass ein Funke plötzlich geschlagen werden muss. So, ja.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Markus Friauf. Southland Station, so heißt seine neue Band. Markus Friauf ist mein Gesprächspartner hier bei Antenne Mainz. Ich merke jetzt, also da gab es Musikerkollegen, du fängst an zu schreiben. Sind das alles die Zutaten, die dann für eine neue Band notwendig sind?
Ach, eigentlich gehört zu einer Band natürlich ganz, ganz viel. Du brauchst natürlich erstmal die Idee, was es für eine Band sein soll. Das hat sich bei mir dann im Gespräch mit dem Marc Schwarzmeier und mit den anderen Leuten, die ich in Augenschein genommen habe oder mit denen ich drüber gesprochen habe, relativ schnell konkretisiert. Ich wollte eine Band, die relativ Vintage-artige Klänge produziert, also raue Gitarren, aber keine Synthes, keine Plastik-Sounds, sondern eben überwiegend Piano, E-Piano und Hammond-Orgel von den Keyboards. Ich wollte, dass es nach dem Südwesten der USA klingt, also ein bisschen Rock, ein bisschen Blues, ein bisschen Soul.
Auch Englisch dann, ne?
Englisch auf jeden Fall, weil für mich, muss ich sagen, die Rockmusik die Rockmusik, die ich mag, die ist angloamerikanisch geprägt, die ist dort entstanden und für die passt es meines Erachtens nach am besten, wenn auch die Sprache Englisch ist. Das kann man anders sehen, finde ich auch völlig in Ordnung. Ich fühle mich damit am wohlsten und finde auch, dass Englisch fürs Songschreiben eine sehr, sehr schöne Sprache ist. Deutsch kommt mir im Vergleich dazu wesentlich weniger fluid und viel sperriger vor. Also geht schon damit los, dass Deutsch sehr viel mehr längere Wörter enthält, während Englisch sehr viele kurze Worte beinhaltet, was natürlich beim Schreiben von der Zeile einfacher ist.
Ja, ich glaube, im Deutschen gute Texte zu machen, ist schon auch eine ganz, ganz hohe Kunst. Umso schöner ist es ja, dass es auch immer wieder tolle Ausnahmen gibt. Hatte ich auch an dieser Stelle interviewt, Dota Kehr heißt sie, so eine Berliner Band, also mit einer Frontfrau, die unglaubliche Texte macht und so ganz, ganz merkwürdige Wörter da einbaut und die sich trotzdem reimen. Das ist wirklich ganz, ganz hohe Kunst. Aber das Englische, was du gerade gesagt hast, hat natürlich für uns Deutsche den Vorteil, du kannst natürlich ganz andere Themen auch mal behandeln, weil du kannst eine viel schärfere Sprache benutzen, weil viele kriegen es gar nicht mit.
Ja, das stimmt. Man ist, glaube ich, immer ein bisschen in der Gefahr, wenn man in der Muttersprache schreibt und eben nicht nur über Liebe und Vanilleeis schreiben will, sondern auch über das, was man für gesellschaftlich, politisch oder sonst wie relevant hält, dann ist man immer in der Gefahr, ein bisschen schnell pathetisch zu werden. Und das kann man, glaube ich, ein bisschen besser kontrollieren, wenn man es im Englischen macht. Andererseits gibt es auch wiederum das Risiko, gerade wenn man auch so stilistisch einen gewissen Bereich hat, der so vorbildhaft ist, also in meinem Fall dann eben Americana, das ist so ein Mix aus Stilelementen aus Soul, Rock, Blues, Roots, Rock, Country, so ein bisschen. Wenn man sowas macht, ist man auch schnell in der Gefahr, auf Klischees zurückzugreifen, die halt in diesen Musikstilen auch etabliert sind. Also ganz stark hat man das ja in der Country-Musik, dass die Texte eben sich um ganz, ganz wenige Themen nur drehen und auch die Formulierungen oft sehr phrasenhaft, klischeeartig gleich sind. Das ist sozusagen die Kehrseite davon. Und das kommt natürlich leichter, passiert natürlich leichter, wenn es nicht die Muttersprache ist, weil man eben nicht so einen elaborierten Wortschatz hat wie in der eigenen Muttersprache, sondern einfach auf die Versatzstücke angewiesen ist, die man aus der fremden Sprache kennt. Das ist mir auch, muss ich sagen, aufgefallen, als ich jetzt meine Songtexte aus den frühen 90ern da nochmal Revue passieren habe lassen. Da merke ich schon, dass die Songtexte, die ich heute schreibe, ja, ich sag mal, von der lyrischen, literarischen Qualität her sprachlich sicher besser sind, weil es mir besser gelingt, auf solche Klischees auch mal zu verzichten. Ja.
Mir ist es bei Van Morrison aufgefallen, er singt ja da No More Lockdowns und das ist, ja, ich sag mal, in der deutschen Sprache unverfänglicher wahrscheinlich als für den englischen Muttersprachler.
Kann sein, ja. Weiß ich gar nicht so genau.
Ja, ich fand das, also da ist mir so ein bisschen aufgefallen, dass es halt auch manchmal in einer anderen Sprache zu arbeiten von Vorteil sein kann.
Also ich merke es jetzt auch, es gelingt mir besser im Englischen auch Bilder zu finden, die so ein bisschen schillern und vielleicht nicht ganz eindeutig zu interpretieren sind, was ich sehr reizvoll finde. Also ich finde es total spannend, einen Songtext zu schreiben, der nicht so platt ist, dass jeder sofort kapiert, was Sache ist. Das ist auch okay, wenn das mal so ist. Aber spannend ist es eigentlich, wenn die Texte auch so ein bisschen was zu entdecken bieten. Also was mir da wirklich eins der allergrößten Vorbilder ist, jetzt als einzelner Song, ist American Pie von Don McLean, wo ja auch Generationen von Rockmusikfans sich damit beschäftigt haben, was will er sagen? Was ist die Bedeutung? Ja, wenn er dann schreibt, "The three men I admire most, the Father, Son and the Holy Ghost, they caught the last train to the coast, the day the music died." Und da gibt es dann also Überlegungen, dass es da um den Flugzeugabsturz von Richie Valens und Buddy Holly und noch ein dritter gehen könnte und so, ja. Aber das ist alles nicht bis ins Letzte bestätigt, das sind alles Mutmaßungen. Aber das finde ich sehr spannend, wenn man einen Text so unterschiedlich betrachten kann und wenn der so im Vieldeutigen bleibt.
Kunst ist es dann, oder?
Ja, genau.
Ja, also ja, so würde ich das definieren. Das heißt, wenn ich frei interpretieren kann, ich habe auch im Nachgang, es lohnt sich mal so in die neue deutsche Welle zu schauen, ja, da sind ja zum Teil sehr spartanische Texte.
Ja.
Und wenn du dann heute Interpretationen hörst, was sich dabei gedacht wurde, dann waren da zum Teil hochpolitische Songs oder dieses Trio, Ich lieb dich nicht, das ist ein ganz böser Song, wenn man da richtig reingeht.
Ja, absolut. Also das ist damals, glaube ich, ziemlich untergegangen, weil jeder das einfach nur ulkig fand und klamaukig und lustig und so, ja. Die 80er waren ja auch da so eine ganz leichte, positive Epoche mit so einem...
Vorsicht, wir kommen sonst wieder zum Cover. Vorsicht, wir kommen sonst wieder zu den Coversongs. Wir müssen jetzt aufpassen.
So schnell passiert das nicht. Also.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Markus Friauf. Markus Friauf kommt aus Nierstein. Southland Station heißt seine neue Band. Er ist mein Gesprächspartner hier bei Antenne Mainz. Lass uns jetzt mal hier, wir haben jetzt diese ganzen Zutaten gehört. Das heißt, es gibt jetzt Songs, es gibt Musiker. Was entsteht denn daraus?
Das weiß ich auch noch nicht so genau. Also was ja jetzt erstmal daraus entstanden ist, sozusagen rein von der sichtbaren Gestalt her, ist die Band Southland Station. Der Bandname.
Warum heißt die so?
Ja, das wollte ich gerade sagen.
Okay.
Der Bandname ist schon natürlich eine Referenz an den Musikstil. Also wir wollten gerne einen Bandnamen, der auch so dieses Bild vom Südwesten der USA ein bisschen transportiert. Also alles zwischen San Antonio, Texas, New Orleans, Nashville, Tennessee. Weite Landschaften, eine Region, wo es viel um Freiheit geht, auch um ja, so ein bisschen Rebellentum, also sich nicht einzäunen lassen und so, aber auch Urwüchsigkeit und Rauheit. Und die eigentliche Idee für den Bandnamen resultierte daraus, dass wir einen Song einer ganz wunderbaren Band spielen. Jetzt sind wir doch wieder beim Covern. Das Programm von Southland Station besteht im Moment nicht nur aus eigenen Songs von mir, sondern auch aus einer Handvoll Coversongs, aber eben sehr unbekannte und gar nicht popartige. Was einfach damit zu tun hat, dass wir im Moment noch nicht genügend eigenes Material haben, um komplett auf Covers zu verzichten. Ich könnte mir aber vorstellen, dass der eine oder andere Song von anderen Leuten auch auf Dauer im Programm bleibt. Jedenfalls einer, der im Moment da drin ist, ist der Song Jackson Station von The Band of Heathens, also die Band der Heiden, so heißen die. Die kommen aus San Antonio, Texas und die machen solchen Folk, Country, Blues, Rock. Und Jackson Station ist also eine Bahnstation irgendwo in Texas. Vielleicht auch eine fiktive, ich weiß es gar nicht. Und den Song haben wir im Repertoire und als wir dann eben auf der Suche nach dem Bandnamen waren, habe ich so ein bisschen darüber nachgedacht und kam dann irgendwann auf Southland Station. Und dann sind wir dabei hängen geblieben und haben es genommen. Und jetzt gibt es die Band, die so heißt. Und wie ich gerade schon sagte, wir haben eine Mischung aus eigenen Songs und Covers. Tendenziell werden es immer mehr eigene werden. Und es bewegt sich stilistisch so im ja, Amerikaner Country, Blues, Rock Bereich. Vorbilder, die vielleicht der ein oder andere Hörer kennt, sind so Bands wie Little Feat oder John Hiatt, Bonnie Raitt, Jackson Brown, Brothers Landreth, eine ganz, ganz hervorragende junge Amerikaner-Band, witzigerweise nicht aus den USA, sondern aus Kanada, aus Winnipeg. Ganz tolle Band, zwei Brüder plus Begleitmusiker. Ja, das sind so unsere musikalischen Vorbilder und wir haben jetzt angefangen, dieses Set zusammenzustellen, sind mittlerweile auftrittsreif und werden in diesem Sommer auch so die ersten Bühnen in Rheinhessen und anderswo erklimmen. Wir haben ein paar Auftritte mittlerweile an Land gezogen. Der erste war schon und dann kommen noch so 4, 5 diesen Sommer, Herbst. Und ich hoffe, dass es auch tendenziell noch mehr werden. Aber es ist natürlich nicht ganz leicht, da einen Fuß in die Tür zu kriegen, wenn man ganz am Anfang ist, zumindest mit dieser Band. Wir sind zwar alles erfahrene Musiker und haben auch eine langjährige Bühnenroutine. Aber wenn man eben noch nichts sozusagen an Live-Videos oder Dokumentationen oder so vorzuweisen hat, ist es natürlich etwas schwierig. Veranstalter wollen doch gerne auch mal wissen, wie klingt das denn live, was sich hier auf diesem Studio-Demo ganz nett anhört.
Naja, ich kann auch natürlich Veranstalter verstehen, die einfach nach den letzten Jahren eine Veranstaltung möglichst sicher machen möchten und auch Einnahmen haben. Und dann bedeutet natürlich etwas, wo ich aus dem Mainstream abbiege, auch immer ein Risiko.
Ja, das stimmt. Es ist auch so, dass zweifelsohne die Rahmenbedingungen für Live-Musik gerade jenseits des Mainstreams in Deutschland unglaublich schlecht sind seit einigen Jahren. Also da hat sich durch die Pandemie vieles nochmal zugespitzt, was ohnehin schon schwierig war. Trotzdem muss ich sagen, ich bin überrascht, wie viele kleine Clubs, Kulturstätten, Vereine, Initiativen, Kunstkeller und so weiter, ich finde, die durchgängig übers Jahr ein Musikprogramm anbieten, häufig auch mit einem breiten Stilmix, dass sie sagen, wir machen fast alles, außer dann vielleicht kein Techno oder so, was ein bisschen auch ein ganz anderes Publikum anspricht. Aber die machen dann Rock, die machen Blues, die machen mal Folk, die machen mal vielleicht auch was Punkiges, Songwriter und so weiter. Also ein ganz breiter Stilmix und das scheint doch auch vielleicht ein begrenztes, aber doch auch treues Publikum zu haben. Also ich bin, muss ich sagen, sehr froh, dass es da noch so viele kleine Clubs und Spielstätten gibt und ich hoffe, dass wir die meisten davon in den nächsten Jahren auch erreichen können mit Southland Station.
Und ich finde ja manche Sachen, also wenn du dich auf Musik einlassen musst, ich bin Konsument, mehr bin ich gar nicht. Ich finde das viel schöner, wenn du etwas entdeckst, ja, anstatt einfach irgendwie das, was du schon 1000-mal gehört hast, wieder präsentiert bekommst. Das ist im Alltag okay, aber wenn ich abends nachts irgendwo bin und will Musik hören, dann freue ich mich manchmal auch über etwas, was ich gar nicht kenne und entdecken kann.
Absolut. Das muss ich auch sagen, ist für mich auch eine tolle Erfahrung, seit ich mit der Covermusik aufgehört habe und jetzt nur noch meine eigenen Sachen mache mit Southland Station, merke ich, dass ich auch selbst Musik anders höre, dass ich wieder mehr Spaß dran habe, auch auf Entdeckungsreise zu gehen in YouTube, in Apple Music oder wo auch immer. Und ich habe tatsächlich auch dadurch jetzt schon ein paar Entdeckungen gemacht, Leute kennengelernt, von denen ich dachte, wow, so eine geniale Band. Also zum Beispiel meine jüngste Entdeckung, will ich hier auch mal gleich weiterverbreiten, ist eine Band namens Bywater Call. Zwei Worte, Bywater Call. Die kommen aus Kanada und sind im Moment auf Deutschland-Tournee oder waren jetzt gerade auf Deutschland-Tournee, sind im Moment, glaube ich, in Spanien, kommen aber nochmal nach Deutschland zurück in den nächsten Wochen. Eine super geniale Band mit einer Sängerin mit einer Wahnsinnsröhre, ganz tolle Musik, große Bandbesetzung mit Bläsern und Slide-Gitarre und allem drum und dran. Das ist was ich erst entdeckt habe, seit ich wirklich mich verabschiedet habe vom Covermusik machen und dann auch angefangen habe, mal zu gucken, wer macht denn so ein bisschen was Ähnliches wie das, was ich mir vorstelle oder was wir schon machen. Und da wirklich solche neuen Entdeckungen zu machen, finde ich eine total schöne Sache. Also das habe ich ganz lange vermisst, muss ich sagen.
Gleich geht es weiter im Gespräch mit Markus Friauf. Um die Band Southland Station geht es unter anderem hier bei Antenne Mainz im Gespräch mit Markus Friauf. Southlandstation.de, da findet man eure schon bestehenden Tourtermine, aber natürlich seid ihr offen, ne?
Ja, genau. Also wenn das jetzt irgendwelche Clubbesitzer oder Kulturvereine oder so hören und sagen, oh, klingt doch eigentlich ganz interessant, dann kann ich nur sagen, seid so gut, geht mal auf unsere Webseite southlandstation.de oder auf unseren YouTube-Kanal, einfach Southland Station eingeben, da findet ihr den schon. Da gibt's zum Beispiel dann auch ein paar Live-Videos von unserem ersten Auftritt jetzt kürzlich im Schlosskeller Windecken in Nidderau. Und da kriegt man schon mal einen Eindruck davon, was wir so machen. Und wir werden sicherlich auch noch ein paar weitere Videos demnächst auch online stellen, damit man da sich ein bisschen einen Eindruck von verschaffen kann. Übrigens gibt es auf der Webseite auch ein bisschen Hintergründe zu den Texten und zu den Songs. Also noch nicht zu allen, da sind wir noch ein bisschen am Aufbau. Aber zu einigen habe ich schon ein bisschen was geschrieben. Ich finde das auch eigentlich eine sehr schöne Sache, die ich viel zu selten sehe auf Webseiten von Musikern. Es hat mich wahnsinnig fasziniert, als ich als Jugendlicher die allererste richtig groß rausgekommene Bab-LP in der Hand hatte, für Uszeschnigge, also zum Ausschneiden. Vielleicht erinnerst du dich an diese Platte auch noch, Volker?
Ich erinnere mich dran, ja.
Da waren, also abgesehen von diesem witzigen Idee, die Musiker alle als solche Ausschneidesymbole da quasi abzubilden, abgesehen davon war ein wahnsinnig dickes und informatives Booklet Teil der Platte, wo der Wolfgang Niedecken ganz viel über die Entstehung der Songs geschrieben hat, über die Bedeutung der Texte, über lustige Anekdoten aus dem Tourleben oder beim Aufnehmen der Songs oder so. Das hat mich damals unglaublich fasziniert, weil es einem mal so einen Einblick gibt in das Leben von Musikern, wie die auch mit ihrer Kunst leben und mit ihrer Kunst arbeiten. Und das finde ich sehr selten auf Webseiten von Bands. Die sind doch meistens ziemlich streamlined, ziemlich kommerziell durchorganisiert. Da gibt es dann die Tour-Rubrik, da gibt es natürlich eine Playlist irgendwie, wo man sich die Musik anhören kann und natürlich auch einen Shop, wo man die CDs kaufen kann. Aber wenig so Stories und Hintergründe. Und das möchte ich gerne bei Southland Station ein bisschen intensiver machen und gerne auch mal dazu schreiben, wie kommt denn zum Beispiel so ein Song wie Crossing the River zustande, der so vollgepackt ist mit irgendwelchen kryptischen, für Außenstehende kaum nachvollziehbaren Anmerkungen oder so.
So, ich habe jetzt schon ein paar Namen gehört, aber ihr seid ja viel mehr.
Mehr Leute, meinst du?
Ja. Genau.
Wir sind fünf, also fünf Musiker plus ein Soundmann. Die fünf Musiker sind der Marc Schwarzmeier an den Keyboards, der Flo Reinhardt am Schlagzeug, der Oliver Hess am Bass, die Patricia Lösch am Gesang und ich mit Gitarre und Gesang. Also wir haben wechselnden Frontgesang. Es ist also nicht so, dass die Patricia die Background-Sängerin wäre, sondern wir wechseln uns ab. Wir haben einige Stücke singe ich solo und sie macht dann die Chorstimmen drauf. Und bei anderen Stücken ist es andersrum, da singt sie solo. Also sie hat eine Wahnsinnsröhre und das möchte ich nicht missen. Und an die habe ich auch sofort gedacht, als ich damals mit dieser allerersten Liste von Songs, die ich gerne mal nachspielen würde, zum Markt gegangen bin, waren auch ein paar Frauenstücke drin. Und da habe ich sofort gedacht, boah, da möchte ich eigentlich die Patricia haben.
Und sie ist dabei.
Ja, und es hat mich sehr gefreut, dass es geklappt hat. Wir kennen uns nämlich schon, muss ich vielleicht auch an der Stelle nochmal sagen, wir kennen uns witzigerweise von Online, von der Coverband. Sie war nämlich die allererste Sängerin bei Online von 91 bis, ich glaube, 95 etwa. Und ja, stimmlich muss ich sagen, wirklich absolut überragend und ein sehr netter Mensch. Und ich freue mich sehr, dass ich sie gewinnen konnte, bei Southland Station mitzumachen.
Wo habt ihr dieses Foto gemacht, das dieses Southland Station-Feeling hat?
Das mit der Backsteinwand.
Ja, das ist ein Trick oder was?
Nee, das ist kein Trick. Das ist okay. In Niederolm. Wir haben einmal in Niederolm geprobt, im Proberaum von Patricia. Und da war der Björn Muth, der so nett war, für uns die Fotos zu machen, mit dabei. Und wir sind dann anschließend an die Probe nochmal draußen rumgelaufen und haben nach einer Location geguckt, wo man nochmal ein Gruppenfoto machen könnte. Dann hat er diese Backsteinwand gefunden mit dieser Rampe, die davor ist, sodass man sich da auch da hinsetzen konnte. Und dann haben wir da schöne Fotos geschossen. Das sieht wirklich super aus. Da ist zwar noch der Johannes Funk drauf, der eine Zeit lang Bass gespielt hat, der mittlerweile durch den Oliver Hess ersetzt wurde. Insofern müssen wir dieses Bild demnächst nochmal entweder neu machen oder gegen ein anderes austauschen.
Aber ich bin nur drüber gestolpert, das hätte in den 80er Jahren auf dem Cover von einer Langspielplatte sein können.
Ja.
Das Bild.
Also das ist vielleicht wirklich so, kann man glaube ich so sagen, Americana-Bands, alles was so im American-Songwriter-Bereich sich bewegt, ist ästhetisch glaube ich eher konservativ. Also da sind die Bildwelten eher so die klassischen, ja wie ich schon sagte, Südwesten der USA, weites Land, Prärie, Gartenzaun. Jetzt nicht direkt Cowboy-Hut, das wäre mir ein bisschen zu klischeehaft, aber so ein bisschen in die Richtung. Also ein bisschen rau, ungehobelt, naturbelassen.
Also das kann ich jetzt wieder so aus der Radiobrille sagen, diese stilistische Musik, die hat ja in Amerika einen Riesenplatz im Radio. Da gibt es ganze Formate, ganze Radiostationen, absolut, die den ganzen Tag nichts anderes spielen. Und das ist auch faszinierend für uns, weil du schaltest diesen Sender an und kennst nichts.
Ja. Und das ist wirklich, da gibt es so viel zu entdecken und so, so viele gute Leute. Aber auch in Deutschland. Also es gibt auch in Deutschland tatsächlich Amerikaner-Künstler. Einer der wichtigsten und ein mittlerweile für mich sehr geschätzter Freund geworden ist der Markus Rill, ein Songwriter aus Aschaffenburg. Ich glaube, in Aschaffenburg wohnt er. Der schon seit vielen Jahren Amerikaner macht. Also so diesen Mix aus Country, Rock, Blues, Songwriting und ganz hervorragende Songs schreibt, eine Wahnsinnsstimme hat, kann ich auch nur sehr empfehlen. Markus Rill, lohnt sich auf jeden Fall, den Solo oder mit Band, die Band heißt The Troublemakers, Markus Rill and The Troublemakers, anzuhören. Absoluter Gewinn. Und ich muss sagen, ich bin super stolz drauf, dass ich bei ihm einen Songwriting-Workshop absolvieren konnte und wir auch Gelegenheit hatten, da ganz viel zu quatschen und uns auszutauschen und er dann mir sogar geholfen hat, einen Song fertigzustellen, den ich als sozusagen Baustelle mit auf diesen Workshop gebracht habe und er mir dann quasi erstmal die Augen geöffnet hat, was an dem Song alles total schlecht ist. Das war sehr lehrreich, aber er ist dann auch nicht dabei stehen geblieben, netterweise, sondern hat mir dann geholfen, den Song zu verbessern. Und der ist wirklich dadurch viel, viel besser geworden, muss ich wirklich sagen. Habe ich sehr viel gelernt, allein an der Arbeit an diesem einen Song. Und in Nashville gibt es so ein ungeschriebenes Gesetz, das heißt, write a word, get a third. Also wenn du was zu einem Song beiträgst, kriegst du mindestens ein Drittel Credit für die Mitwirkung, also quasi Urheberrechte werden dir anteilweise übertragen. Und das habe ich dann jetzt kürzlich natürlich auch gemacht, als der Song soweit fertig war, dass ich dachte so, der wäre jetzt nicht so schön geworden, wenn der Markus da nicht auch Input geliefert hätte. Also kriegt der Markus jetzt einen Credit für diesen Song und das habe ich dann entsprechend bei der GEMA angegeben. Der wird sich dann vielleicht wundern, wenn wir demnächst die Riesentour,
2 Euro kriegt,
die Riesentour starten und er dann 2,50 Euro überwiesen bekommt.
Genau. Ja, das ist leider so ein bisschen bitter, dass diese Geschichte, also auch was bei Live-Spielen wirklich hängen bleibt, dass das eigentlich nicht fair ausgeschüttet wird. Ich glaube, das ist auch ein System, das dringend überarbeitet gehört.
Ja, das stimmt. Es ist halt so, dass die Großen da viel, viel mehr profitieren und die Middle-of-the-Road-Künstler Mainstream sehr viel mehr profitieren als...
Geht immer an Taylor Swift.
Ja, genau, genau. Ja. Und das verschärft wird es natürlich dadurch, dass ganz viele Gebühren, die über Pauschalen zum Beispiel ermittelt werden, nicht zugeordnet werden können. Ja, also es gibt ja Gebühren, die erhoben werden anhand zum Beispiel eingereichter Playlists oder Setlists. Das machen wir auch so. Auch bei der Coverband läuft das so. Wenn wir also mit der Coverband einen Auftritt gespielt haben, mussten wir anschließend dem Veranstalter oder der GEMA direkt eine Rückmeldung geben mit einer Liste der Songs, die wir gespielt haben, damit die Gebühren, die der Veranstalter für diesen Abend gezahlt hat, entsprechend auf die Künstler verteilt werden konnten. Und das ist sozusagen der beste Teil dieses GEMA-Systems, muss man sagen. Aber es werden natürlich ganz viele Gebühren von der GEMA auch eingetrieben über Pauschalen. Also Kommunen
haben wir jetzt Pauschale. Haben wir mit dieser Sendung schon aktuell. Das heißt, wir spielen hier eure Songs, wir stellen die vor. Antenne Mainz wird nicht ausgewertet. Das heißt,
Das heißt, es gibt keine direkte Zuordnung.
Ohne Aktivität von eurer Seite passiert nichts.
Ja, genau, das ist genau der Punkt. Und dann hat die GEMA quasi einen Riesentopf mit eingenommenen Gebühren, von denen sie selber nicht weiß, wem die eigentlich zustehen. Und dann wird das halt von oben nach unten verteilt und die Größten kriegen am meisten.
Das spannend.
Ist leider unerfreulich. Aber gut, ja. Das ist letzten Endes aber auch, muss ich sagen, ich finde es schade und ich kann mich sozusagen gerechtigkeitspolitisch enorm drüber aufregen. Es ist aber andererseits auch nichts, was mich irgendwie so stört, dass es mich davon abhalten würde, Musik zu machen oder meine Songs bei der GEMA anzumelden oder so. Ja.
Kannst du vielleicht auch so entspannt sein, weil es nicht die berufliche Karriere ist, sondern, sage ich mal, ein besseres Hobby?
Ja, mit Sicherheit. Also wenn man in der Situation darauf angewiesen wäre, dass da wirklich alles auch zugeordnet und ausbezahlt werden kann, was einem zusteht. Das wäre schon, glaube ich, ein sehr hartes Brot. Das ist sehr schwer in Deutschland. Ich weiß nicht, wie viele Leute jenseits des Taylor Swift-mäßigen Plastikpops überhaupt vom Machen eigener Musik leben können. Das ist sehr schwierig. Und insofern bin ich da sozusagen privilegiert, dass es eben für mich oder für uns als Band nur ein Hobby ist. Und da geht es ja auch nicht wirklich drum, auch bei den Live-Auftritten geht es ja nicht drum, Gagen zu erzielen, mit denen man Geld verdient. Da geht es eigentlich drum, einen Teil der Kosten abzudecken. So, ja. Wenn ich einen Auftritt spiele und habe als Band Southland Station Glück, dann kommt da am Ende eine Gage raus von, weiß nicht, 150 Euro oder auch mal 100 Euro. Das ist natürlich nichts, was effektiv Einnahme darstellt, sondern de facto nur eine Linderung des Defizits. Andererseits muss ich auch sagen, wie viele Menschen haben ein Hobby, was zumindest das Potenzial hat, ihnen ein bisschen solche Ausgaben wieder einzuspielen. Ja, also wenn ich Golf spielen gehe, dann habe ich nur die Ausgaben. Es sei denn, ich mache es dann so ambitioniert, dass ich irgendwie semi-professioneller Golfer werde und bei Turnieren Preisgelder abkassieren kann. Ja, dann habe ich den gleichen Effekt. Aber das ist ja ein sehr, sehr harter, langer Weg.
Naja, und dann fängt es ja auch schon wieder an. Das heißt, ich kenne viele, die Musik machen und froh sind, dass sie es nicht zu ihrem Beruf gemacht haben, weil sie halt unverkrampft geblieben sind und die Liebe zum Instrument oder zu dem, was sie machen, behalten haben.
Ja, absolut. Ich meine, das ist auch, wir hatten es ja vorhin von Reinhard May, der dann so planmäßig sich hinsetzt und einfach mal produziert, also Songs schreibt und rausfeuert. Wenn du professionell...
Wobei, ich glaube, das ist, ich glaube, bei ihm ist glaube ich, das Handwerk, glaube ansonsten sind es schon die 3 Jahre davor.
Ne? Also es ist schon auch so, dass er auf solche kreativen Einfälle und Anregungen und Ideen angewiesen ist und dann in der konzentrierten Zeit des Songschreibens einfach nur das handwerklich umsetzt. Das mag sein. Genau. Aber jedenfalls ist es so, du hast dann natürlich auch einen gewissen Output-Zwang, wenn du davon lebst. Ja. Du musst halt dann immer wieder was Neues produzieren. Und insofern ist es schon sehr entspannend, wenn man das nicht hat, sondern wenn man sagt, das ist unser Hobby und wir gucken mal, was dabei rauskommt. Und wenn nicht so viel dabei rauskommt, ist auch nicht so schlimm.
Und tatsächlich, also in doppelter Hinsicht hast du einen Zwang, wenn du professionell bist, weil du bist dann auf einmal irgendwann, selbst wenn du alleine auf der Bühne stehst, bist du nicht mehr alleine. Dann hast du irgendjemand, der dein Booking macht, dann hast du jemand, der das macht, dieses. Und auf einmal bist du für 5, 6 Existenzen verantwortlich.
Ja, absolut.
Und dann musst du liefern.
Ja, genau. Das ist schon nochmal ein ganz großer Unterschied, ein ganz großer anderer Schritt.
In Nierstein seid ihr angekommen, sehe ich auf der Homepage der Niersteiner, das Niersteiner Band Weekend, da seid ihr mit dabei.
Genau, und dann haben wir auch in dieser wunderschönen Location Kulturbühne MP5 am Marktplatz im Hinterhof des alten Gebäudes Knebelscher Hof. Da haben wir dann im August, Ende August auch nochmal einen Auftritt alleine, also gleiche Bühne, aber dann eben einen ganzen Abend lang Southland Station und dann noch 1, 2 andere kleinere Auftritte in den kommenden Wochen bis hin zu einem, glaube ich, auch sehr schönen Art Community Festival in Schotten im Taunus. Das ist auch eine, glaube ich, eine sehr reizvolle Sache. Da ist ein kleiner Verein, der ein Kulturfestival organisiert und da in der ganzen Innenstadt für Live-Musik sorgt. Und da haben wir einen Slot bekommen. Am 7. September spielen wir da von 19 bis 1945 auf dem zentralen Platz, Marktplatz oder so in Schotten.
Und ich bin mir sicher, es kommen noch viele Termine dazu. Danke für das Gespräch.
Danke dir, lieber Volker.
Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speedlearning. Für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speed Learning.